Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Nachdem wir ja schon Gesangsübungen gemacht haben.
Ja, irgendwie Frosch im Hals. Aber bei dem Wetter und literweise Cola auch kein Wunder, ja.
Man darf doch keine Cola trinken. Das hast du eben selbst gesagt. Das klebt den Mund zusammen.
Ja, bei dem Wetter, bei den Temperaturen ist das... Klar, wenn sie aus dem Kühlschrank kommen würde, wäre es ja schön, aber die kommt ja hier vom Schreibtisch.
Vom Schreibtisch? Was bei dir alles so vom Schreibtisch
kommt? Die stand hier halt schon länger rum.
Vom letzten Mal noch, ne? Super. Abgestandene Cola ohne Kohlensäure, super.
Nee, Kohlensäure hat sie schon noch ein bisschen, aber die ist halt ein bisschen warm.
Mhm. Ja. Okay. Okay, aber was ganz heiß ist und was ganz warm ist, das ist unser Sponsor. Und der Sponsor hat jetzt endlich seine neue HomePilot-App draußen. Die ist jetzt im App Store eurer Wahl zur Verfügung, steht jetzt zur Verfügung entweder bei im Play Store oder im iOS Store. Und was die alles letztendlich final kann und macht, das verlinken wir euch, oder die Seite, die Informationsseite, die verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist nicht nur so ein bisschen Kosmetik, sondern das ist eine komplett neu überarbeitete App. Und ich bin überrascht, was das Ding alles kann. Aber alles Nähere dazu befindet sich in unseren Shownotes. Ja, dann bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung. Mhm. Bei der Firma Rademacher natürlich, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ich habe noch HomePilot genannt, aber man sollte natürlich auch noch sagen, dass das zur Firma Rademacher gehört.
Mittlerweile wissen unsere Hörer doch Bescheid.
Das hoffe ich doch.
Ja, da hatte ich übrigens mit Besuch gerade drüber gesprochen, über das Thema. Mhm. Und da ist Rademacher auch gleich mal gefallen. Und noch nicht mal von mir angesprochen, weil der Besuch hatte dann gesehen, was ich bei mir an den Fenstern verbaut habe. Und er dann so, oh, das ist doch auch Rademacher. Und ich so, yes. Yes, und dann kam er halt so ein bisschen ins Gespräch, ja. Weil die momentan auch am Überlegen sind, was sie alles machen,
ja. Ja, nur das Beste. Rademacher. Gut, dann lass uns einsteigen in die heutige Sendung. Wir sind quasi ein paar Tage vor der IFA am Start. Die beginnt nämlich am 6. September. Heute sind schon so ein paar Aspiranten auf der IFA unterwegs, hätte ich bald gesagt, und schauen sich dort um. Ist ja heute schon für die Presse zugänglich. Da gibt's die tollsten Instagram-Stories und man sieht das heillose Chaos in den Hallen, dass noch alles unaufgebaut ist etc. Ist immer ganz amüsant.
Mhm. Ja, okay, wenn man mal auf das Datum guckt, wir haben heute den 4.
Ja. Ja, aber es ist schon interessant, dass die Presse schon Zugänge hat zu den Hallen und schon mitten zwischen den Messeständen umherlaufen kann. Das ist schon sehr interessant, ja. Aber es ist jedes Jahr das gleiche Spiel.
Ja, ich frage mich ja nur, selbst für die Presse ist ja noch keine Eröffnung, ja.
Nee, aber es waren heute schon ein paar Events. Also Acer hatte heute schon ein Event. Ah, okay. Die haben heute schon ein Presseevent gehabt. Ja. Die sind immer die Ersten und es sind doch heute schon eine Menge Pressemitteilungen rausgetrudelt.
Ja, weil von offiziell der Start ist doch erst noch, oder?
Der ist am Freitag, ja.
Ja.
Der offizielle.
Mhm. Ja, okay, aber ich bin halt jetzt so in dem IFA-Thema auch nicht mehr drin. Aber genau, 6. bis 11. September, genau. Und da ist ja auch nichts mit wie irgendwie zwei Tage vorher nochmal für Presse und Fachbesucher. Sondern das ist ja im Prinzip eigentlich nur...
Ja. Naja, also ein paar laufen, wie gesagt, jetzt schon dort rum. Ist schon ganz interessant gewesen. Aber wir müssen uns ja auch an der IFA festhalten und an die IFA klammern. Die CeBIT ist ja nicht mehr. Uns bleibt ja nur noch die IFA.
In diese Richtung bleibt eigentlich jetzt nur die IFA, stimmt.
Ja. Ja, so ist es.
Ja, diverse Hausmessen noch, aber ansonsten eigentlich dann nur die IFA.
Ja, ja, klar. Ja. Und genau am 6. September möchte Samsung in Südkorea das Galaxy Fold vorstellen. Ja, die sind mutig. Parallel zu IFA da noch mal ein Event starten.
Mhm. Ja, bin können sie gerne gespannt. Machen. Ich bin mal gespannt, wie dann halt so nach einer, zwei, drei, vier Wochen die Geräte draußen im Feld dann auch noch sein werden.
Ja. Also ich möchte es ja schon gerne mal testen und etwas länger testen als nur 14 Tage oder so und möchte echt mal sehen, wie der Mechanismus, das Display, wie es dann wirklich so nach einem halben Jahr im täglichen Gebrauch aussieht, das Gerät wie sich die Mechanik gemacht hat oder ob die wirklich jetzt so vernünftig ist, dass man es auch wirklich im täglichen Gebrauch benutzen kann.
Wobei Samsung da aktuell, würde ich sagen, einen schwierigen Stand hat. Ja. Die müssen da gegen die Presse auf jeden Fall ankämpfen, weil auch mit der Ankündigung jetzt durch viele Blogs ist mit der Schlagzeile beziehungsweise mit der Ankündigung der Vorstellung am 6. September sind Bilder wieder rausgegangen von defekten Geräten. Und das ist nicht unbedingt so die beste Presse für Samsung. Auch wenn man mal überlegt, dass es ja viele kleinere Blogs sind, die das jetzt waren, die mir aufgefallen sind, aber auch die ja, haben ihre Leser beziehungsweise werden wo aufgegriffen, verlinkt, durch Twitter getrieben, ja, wie auch immer. Und wie gesagt, da war eigentlich bei jedem Artikel war ein Bild von den diversen defekten Geräten zu sehen. Und das ist schon schwierig für Samsung.
Ja, ja, klar. Und die müssen jetzt abliefern.
Die müssen jetzt liefern, ja, ja. Und es warten ja alle momentan wieder auf die Einführung oder von dem Verkauf von Samsung von den Fold-Geräten. Die anderen Geräte, die angekündigt wurden, wurden ja jetzt auch mehrmals jetzt nach hinten geschoben. Es ist ja noch keiner auf dem Markt draußen mit seinen Geräten im Prinzip. Und ich denke, die warten alle jetzt erstmal ab wieder auf Samsung. Ja,
ja, ja, die haben echt Druck.
Ja, ja, wobei es ist natürlich auch schon eine interessante Technik. Ob das die Lösung jetzt ist, auch so wie Samsung gemacht hat, ist eine andere Frage, aber es ist eine interessante Technik. Und wir haben da auch schon drüber spekuliert, inwieweit das interessant für Apple wäre. Ich kann mir es nach wie vor eigentlich ganz gut für ein Tablet vorstellen. Da hatten wir ja auch schon ausführlich in der Vergangenheit drüber gesprochen und ich denke mal, das ist eigentlich der Anwendungsfall. Für Telefone wird es, denke ich mal, interessant, wenn du in dem Größenfaktor vielleicht rollbare Displays hast. Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding, ja, dass du dann wirklich ein Display, wenn du es benötigst, dann einfach nochmal ausziehen kannst und es wird größer und nichts zum Klappen. Ja. Aber ich denke mal, da sind wir noch weit, weit, weit entfernt, was jetzt den Formfaktor Smartphone betrifft. Aber für Tablets zum Falten, warum nicht, ja?
Ja. Ja, warum nicht? Naja, es bleibt spannend.
Ja.
Was auch sehr spannend ist und was jetzt so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, die Firma Xiaomi hat ja mehr oder weniger schon aktuell einige Smartphones in Europa offiziell verfügbar. Über gewisse Kanäle werden die ja schon verkauft, etc. Und jetzt hat der Pressesprecher von Xiaomi angekündigt, dass nicht nur die Smartphones nach Europa kommen sollen, sondern auch das komplette Line-up, also vom Staubsaugerroboter bis zum Reiskocher soll die komplette Produktpalette nach Europa, speziell auch nach Deutschland kommen. Und Deutschland soll auch der Markt sein, wo die Produkte mit als erstes dann verfügbar sein sollen. Also die neuen Produkte, die dann jeweils eingeführt werden, soll Deutschland auch ein Schlüsselmarkt für gewisse neue Produkte sein. Und die wollen da richtig expandieren und wollen uns überfluten mit ihrer riesengroßen Produktpalette. Naja, dann mal zu.
Ja, genau. Guten Start vor allem, ja.
Ja, die Geräte, also die Smartphones an sich sind ja sehr interessant. Also wenn ich mir jetzt das Mi 9 Pro anschaue, ich glaube Mi 9T Pro, das ist ja ein tolles Gerät.
Ja, gut, dass wir da an den Mi 1 und so Geräten schon vorbei sind, ja.
Naja, aber die haben sich wirklich, die haben wirklich gute Geräte auf dem Markt, so zu einem sehr vernünftigen Preis. Also die sind echt interessant, die Dinger.
Hm? Ja, ja, ja.
Schauen wir mal, was da so kommt. Mhm. Ich höre deine Begeisterung.
Ja, man muss es einfach mal abwarten. Also Smartphones ja, den Rest muss man mal gucken. Also die war das Xiaomi auch mit Laptop und oder war das, verwechsel ich die jetzt mit Huawei?
Ja, die haben auch Laptops draußen.
Ja, klar, also okay, doch, kleine, ja, genau. Ja. Und ist es Huawei nicht, die momentan Probleme haben wieder mit Google und Android?
Die haben mal wieder Probleme, ja, ja.
Weil da hieß es ja, glaube ich, jetzt das nächste Gerät, was sie angekündigt haben, dürfte die Google-Dienste nicht
mit das ausliefern. Das war das Mate 30, genau. Ja. Das wird ja demnächst auch vorgestellt, das 30er in München sogar. Und die Frage ist natürlich, stellen Sie es ohne die Google-Dienste vor oder wie auch immer? Oder lassen Sie es europatechnisch draußen vor, das Gerät? Und,
ja, aber Android an sich dürfen Sie ja, oder? Es geht, glaube ich, nur um die Google-Dienste.
Es geht nur um die Google-Dienste, so wie ich das im Moment verstanden habe, genau.
Dürften die da so ein Onboarding machen beim Anschalten, dass du da direkt in den App Store geschickt wirst oder so zum Download? Weil das geht ja. Du kannst dir die Dinge oder, keine Ahnung, oder einen Download der APKs anbieten, dürften sie das?
Kann ich dir nicht sagen, ob das
möglich ist. Dass man da so ein Onboarding macht und dann quasi den Play Store und Mail und sowas dann einfach beim, wie gesagt, bei der Einrichtung des Telefons den Nutzer dann gerade da hinschickt, anstatt es halt direkt mit auszuliefern. Keine Ahnung, ob sie das dann lizenzrechtlich machen dürften, aber das wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Wobei, mein Gott, beziehungsweise das selbst runterladen, ja, das ist jetzt auch nicht das Ding. Klar, es ist immer angenehmer, gerade für nicht so technisch affine Kunden, ja, dass es halt alles vorinstalliert ist. Aber mein Gott, selbst Google bietet die Dinger ja im Download an, also von daher. Ja. Ich meine, für Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, jetzt nicht unbedingt einen Grund, dann da nicht zuzugreifen. Auf jeden Fall so, wie ich der Materie bis jetzt halt nebenher mit einem Auge halt folgen konnte. Ja, ich bin ja in der Materie oder in dem Thema Android nicht mehr so drin und lese da eigentlich nur noch so ein paar Überschriften quer. Aber auch gerade da halt die Diskussion wieder mit Trade War US, China, das ist halt schon so ein Ding, ja.
Ja, das ist nicht so einfach.
Gerade auch jetzt wieder, hast du es mitgekriegt mit DJI?
Nein.
Die haben jetzt in den Stores in Amerika die Preise erhöht und hauen den Strafzoll, der auf die Produkte aufgeschlagen wird oder bei der Einfuhr halt fällig wird, fast 1:1 auf den Verkaufspreis drauf.
Ja gut, kann ich verstehen. Kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja, ne? Ich glaube, 15% sind es ja auf die Produkte und irgendwas um die 13, irgendwas Prozent rein von der Umrechnung her haben sie anscheinend draufgeschlagen. Ich bin mal gespannt, wie sie Kunden annehmen. Andererseits hast du da auch wieder den Vorteil bei DJI. In dem Bereich, in dem sie tätig sind, auch gerade mit den Drohnen, in diesem Segment beziehungsweise in der Qualität und mit dem Angebot, was sie haben, so groß ist die Konkurrenz in dem Feld nicht, gerade wenn du jetzt mal in den Semi- und Pro-Bereich gehst, mit dem Angebot, ja, was sie haben. Ja. Okay, bei den Preisen sind 13% natürlich schon eine Ansage, die sie haben, aber ja. Wer sich mit DJI oder wer überhaupt damit überlegt hat, ja, wird wahrscheinlich in den Apfel dann halt beißen müssen.
Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, dadurch, dass die wirklich so weit führend sind mit ihrer Qualität und mit ihrem Feature-Set, was sie ans Tageslicht legen, können sie sich wahrscheinlich auch diese 13% leisten und sie haben immer noch vernünftigen Absatz. Ne? Nehme ich mal an, dass die Kunden das akzeptieren werden.
Ja, die Frage ist halt, wie groß ist die Marge bei so einem Produkt? Ja.
Ja.
Wenn die Marge, selbst wenn du mal überlegst, die Marge wäre irgendwas, okay, die kaufen ja direkt, ja, ist halt die Frage, ja. Liegt die Marge bei 30%? 40? Nee, 40 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne? 30% vielleicht?
Ja.
Wenn wirklich? Du da 3% oder 15% hier Zoll, ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ja.
So ist es.
Ja, okay, ganz so kann man es nicht rechnen, aber. Man versteht, glaube ich, was ich gemeint habe.
Naja.
Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen. Sie sind anscheinend so, was man gehört hat in dem Technik-Gadget-Bereich, für den wir uns interessieren, so die ersten, die das halt machen. Ja. Mal gucken,
wer nach dem nächsten
noch, ja, genau.
Wer nachzieht. Schauen wir mal. Gut. Und dann noch ein Thema von AVM. AVM hat 6 neue Produkte angekündigt. Ich möchte jetzt 2 exemplarisch rauspicken, die mir so sehr positiv aufgefallen sind, die sie auch auf der IFA jetzt vorstellen werden. Das ist einmal ein vollumfänglicher 5G-Router. Und die sagen, das ist der erste Router, der dieses Feature-Set überhaupt anbietet auf dem Markt. Also sie sagen von sich selbst, dass sie die Ersten sind, die das derzeit so in diesem vollkommenen Feature-Set anbieten können. Das ist der 6850 5G. Und das Ding wird, wie gesagt, auf der IFA derzeit gerade vorgestellt oder dann dementsprechend am Freitag. Und das Ding ist ja vom Feature-Umfang im Endeffekt das, was wir von der Fritzbox kennen, letztendlich auf 5G-Technik. Also wir haben ja einen Qualcomm-Chip drin, den SD6X55, sehr weit verbreitet, wird auch sehr oft von anderen Herstellern eingesetzt, wie zum Beispiel auch das Huawei 5G-Modem, was ja im Moment auch sehr oft verbaut wird, weil es auch eines der wenigen ist, die im Moment verfügbar sind. Und somit ist dieses Ding auch bei AVM verbaut, also der Qualcomm-Chip. Wir haben eine Abwärtskompatibilität auf LTE und sogar auf 3G, also diese drei Standards 5G, LTE und 3G werden unterstützt. Und die üblichen Funktionen, die auch eine Fritzbox hat, also Anschluss von analogen Telefonen etc. Also letztendlich das, was auch, ich sag mal, so eine Fritzbox 7590 bietet, von den Grundfunktionen, das haben wir jetzt auch in der 6850 5G drin. Eine Besonderheit ist auch, dass wir zwei Antennen haben und somit auch zwei Antennenanschlüsse haben. Das sind Standard-SMA-Anschlüsse und wir können auch externe Antennen dort anschließen, um somit noch etwas besseren Empfang zu garantieren oder die Antennen halt positiver zu positionieren. Das heißt, ich könnte mir da eine externe Antenne irgendwo hinsetzen aufs Dach, könnte das mit...
Das wollte ich gerade fragen, ja. Also gibt es da solche Lösungen, die, wo du quasi hier aufs Dach gehen kannst und könntest dir das Kabel dann bis zum... Ah, okay.
Wenn man in der Lage ist, dementsprechend die Antennen zu montieren und das Ganze zu verlegen und ein bisschen technische Expertise hat. Das ist also diese SMA-Stecker, die werden auch sind auch weit verbreitet in der Amateurfunktechnik. Da wird das auch oft verwendet. Und die Firma Vimo zum Beispiel, die ist in dem Bereich zu Hause, die bietet schon die ersten 5G-fähigen Antennen an für eben solche Router, externe Antennen, die wo man dementsprechend die Reichweite verbessern kann oder optimieren kann, sagen wir es mal so.
Okay, für mich käme es ja eh nicht in Frage, weil bis bei uns mal 5G verfügbar sein würde, aber ja, momentan Ausbaustand ist ja auch so, ich bräuchte eigentlich eine Antenne auf dem Dach, um hier vernünftig LTE zu kriegen, ja. Von daher, okay, aber auf jeden Fall interessant,
ja. Ja, AVM ist ja immer gleich, früh mit dabei, wenn es um solche Techniken geht. Ja, dann gibt es noch eine Smart Home Erweiterung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist der Fritz Dect 500. Das ist im Endeffekt eine Erweiterung der Vorgänger, oder nicht der Vorgängerversion, sondern der Fritz Dect 400 oder 440 war das, glaube ich. Der 400 hatte nur die Möglichkeit, hatte nur einen Taster auf dem Schalter und der Fritz Dect 500 ist ein Vier-Tasten-System. Somit habe ich die Möglichkeit, mehrere Smart Home Geräte, die an der Fritzbox angeschlossen sind, zu schalten, zu bedienen, einen auszuschalten oder sogar Gruppen zu schalten. Das kann man dann auch alles in der Fritzbox konfigurieren und dementsprechende Tastenkombinationen auch festlegen. Wie gesagt, das ist so die Weiterentwicklung der Schaltertechnik von der Smart Home Geschichte. Und das Besondere daran ist, dieses Ding hat auch noch ein E-Paper oder ein E-Ink-Display verbaut, also dieser Schalter, wo man zum Beispiel gewisse Messdaten wiedergeben kann. Zum Beispiel, wenn man einen Thermostat angeschlossen hat, dass man dort sieht, wie hoch die jeweiligen Thermostate eingestellt sind oder die Raumtemperatur kann ich dort anzeigen lassen. Das wird alles auf diesem E-Ink oder E-Paper-Display wiedergegeben. Und dadurch, dass es, wie gesagt, E-Ink ist, ist das Ding auch extrem stromsparend. Also hat man da einen relativ cleveren, kleinen Schalter, wo man verschiedene Funktionen drauflegen kann. Und ich denke, das ist eine sehr interessante Produkterweiterung. Ja. Schauen wir mal. Ja, bist du noch da? Oder?
Ich bin ganz Ohr.
Ach so, nö, das war eigentlich alles, was ich zu dem Produkt sagen kann, weil erstens habe ich nur das aus dem Datenblatt herauslesen können, was dort steht. Ich hatte es noch nicht selbst in der Hand und wie gesagt, das sind jetzt zwei Produkte, die mir persönlich ganz gut gefallen haben. Da wurden noch ein paar mehr oder werden noch ein paar mehr vorgestellt. Mhm. Ja, so ist das. Gut, dann hat parallel zur IFA, nicht auf der IFA, sondern einfach nur per Pressemitteilung, Western Digital eine neue Festplattenserie vorgestellt, die auf Mikrowellentechnik basiert. Das ist jetzt nichts brandneues, weil die Technik setzt zum Beispiel im Moment schon Toshiba ein. Die sind doch etwas früher am Markt. Nur Toshiba ist derzeit mit etwas geringeren Kapazitäten am Start und WD möchte 2020 die erste 20 Terabyte Festplatte rausbringen, die auf dieser Mikrowellentechnik aufsetzt. Und das ist die abgekürzt die MAMR-Technik. Bedeutet nichts weiter, dass ein Mikrowellensender, sage ich es mal, die Platte vormagnetisiert. Das bedeutet, der initiiert, bevor der Schreibvorgang oder der Lesevorgang überhaupt in Aktion tritt, magnetisiert er sie vor, und das hat den folgenden Vorteil, dass der Schreiblesekopf wesentlich kleiner sein kann. Somit hat man eine höhere Datenspurdichte, also die Datenspuren können kleiner werden, und somit kriegt man mehr auf eine Platte drauf, und damit erhöht sich natürlich auch die Kapazität. Das ist so die Information, die man jetzt rauslesen konnte. Wie gesagt, die Technik hat jetzt nicht unbedingt WD letztendlich erfunden. Das ist eine Technik, die schon etwas länger am Markt ist, diese MAMR-Technik. Aber wie gesagt, sie sind die Ersten, die 20 Terabyte demnächst anbieten werden. Es sind wohl auch schon größere Mengen an Enterprise-Kunden ausgeliefert worden, die da gerade einen Test fahren, in irgendwelchen Data-Center-Geschichten, wo gerade größere Mengen von diesen 20 Terabyte-Platten getestet werden. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, und ich bin auch sehr gespannt, die eventuell nächstes Jahr mal testen zu können. Mal schauen.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie die Zuverlässigkeit bzw. die Anzahl der Schreiblesevorgänge ist und vor allem auch die Geschwindigkeit. Wobei, ich denke mal, die wird wahrscheinlich nicht gerade die schnellste Platte sein, muss er allerdings für den Anwendungsfall, denke ich mal, auch nicht sein. Da wird keiner irgendwie live 8K-Material auf die Platte schreiben wollen. Da ist er auf jeden Fall falsch am Platz mit der Lösung oder mit der Platte. Aber gerade so im Server- und Storage-Bereich, eine Platte mit 20 Terabyte ist natürlich schon interessant.
Ja, und da sieht man natürlich ganz klar, dass die SSD zwar eine extrem weite Verbreitung hat und auch in gewissen Serverbereichen und auch in gewissen Servereinwendungen mittlerweile auch schon SSDs eingesetzt werden. Speziell, wenn ich jetzt so eine High-Performance-Datenbank auf diesen Dingern, auf diesen Servern laufen lasse, da macht das wahrscheinlich auch Sinn. Aber generell ist es auch so, dass die konventionelle Festplatte noch lange nicht tot ist.
Ja, gerade in dem Bereich, ja. Alleine der Preisvorteil, den du wahrscheinlich mit der Platte hast, ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, das ist ist auf jeden Fall gerade bei den Mengen, über die man dann da spricht, an Kapazität, die man einfach vorhalten muss, ist natürlich schon eine Preisfrage, ja. Nach wie vor, obwohl die SSD-Preise halt auch so gefallen sind, ja.
Ja, aber die Größen der SSD sind noch lange nicht in diesen Bereichen, wo wir bei konventionellen Platten sind. Es gibt zwar schon
pro Platte, ja. Klar könntest du so ein Array auch mit SSD aufbauen. Nur überleg mal, wenn du vernünftige SSD-Technik dann auch einsetzen willst, ja, bei welchen Preisen du da landest,
ja. Ja, es gibt zwar mittlerweile schon wahnsinnig große SSDs, auch Seagate ist damit am Start mit wirklich großen Enterprise-Lösungen, aber zu wahnsinnigen Preisen, ganz klar.
Ja. Ja. Und
naja. Okay. Schauen wir mal.
Ja.
Auf jeden Fall interessant. Je größere Platten rauskommen und je größer sie vom Datenvolumen werden, je günstiger werden natürlich auch die kleineren Modelle, und es kann natürlich für den Konsumenten und auch speziell für den Endkunden nur von Vorteil sein, dass solche großen Platten jetzt rauskommen. Ganz klar. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Apple sprechen. Apple Event am 10.
September. Ja, es ist jetzt quasi letzte Aufnahme vor dem Tag.
vor dem Tag
der Wahrheit.
Der Wahrheit, was Apple da raushaut, ja.
Ja, alleine die wird es sich bestätigen, ja. Wird es die Pro-iPhones geben? Das ist ja die Frage.
Und, ich glaube ja schon, ja.
Und was hat dieser Glasapfel in diversen Farben zu bedeuten?
Naja, also die naheliegendste Spekulation war ja auch die wir von ganz vielen YouTubern und Analysten gehört haben. Das sind die Farben der neuen iPhones, also speziell der Nachfolgergeräte der 10R-Produktpalette. Also die sollen das sein.
Wobei, heute habe ich eigentlich mit eins der schönsten Gerüchte oder Theorien gehört in Bezug auf die Farben. Und zwar jetzt mit Ausscheiden von Johnny Ive bei Apple gäbe es nochmal so quasi als Sonderserie bzw. Sondermodell neue farbige iMacs in Bezug auf die ersten iMacs quasi. Natürlich schon alle sehr schön. Ich glaube nicht, dass es greifen wird oder dass es kommen wird, aber es ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja. iMacs auch nochmal in Farben, so gerade als Erinnerung oder als Hommage an die ersten iMacs, die Apple gebracht hat, gerade mit den verschiedenen Farben und auch teilweise ja mit den Mustern, die sie dann hatten. Das wäre natürlich schon was, ja.
Ja, ich meine, es muss ja jetzt nicht so knallig sein, wie es früher einmal war.
Warum nicht? Warum nicht? So, also wie gesagt, so gerade so als Sonderding. Nicht Serie, sondern wirklich verkauf mal ein paar hundert oder tausend Stück davon. Die werden auf jeden Fall weg, ja, wie geschnitten Brot. Und von daher, mein Gott, da kannst du doch dann so ausgefallene Farben machen, wie du Bock hast. Aber wie gesagt, eine nette Idee, ja, was man sich da zusammengesponnen hat, aber ich denke nicht, dass das irgendwie passen wird. Ja.
Weiß ich nicht. Könnte sein, dass sie vielleicht so einen Farbton noch zusätzlich bringen, der dann so ein bisschen in das, denkbar. Denkbar, aber irgendwie auch unwahrscheinlich.
Genau. Ich meine,
ne, sagen wir es mal so. Denken kann man sich ja viel und man kann sich auch viele Gedanken machen dazu, aber ob das denn alles umgesetzt wird oder ob Apple das so umsetzt, ist eine andere Sache. Genau wie diese Idee, dass wir das Classic-Logo wiedersehen werden, also die Classic-Farben, das glaube ich auch nicht. Mhm. Allerdings, was ich mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob du die neue Farbrückseite vom Note 10 kennst, die total verschiedene Farben hat, egal wie man sie ins Licht hält, gibt es verschiedene Farben ab. Es ist so regenbogenartig, sage ich mal. Hast du das schon mal gesehen, das Note 10?
Nee.
Okay, jedenfalls ist das so eine total durchgeknallte Farbe, so eine Flip-Flop-Farbe, würde ich fast sagen. Je nachdem, wie man sie ins Licht hält, gibt sie verschiedene Farbtöne ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell das Apple-Logo auf der Rückseite der iPhones in dieser Farbe ist, dass man, je nachdem, wie man es hält, so regenbogenartige Farbschimmergeschichten zu sehen sind. Also, dass jetzt nicht so direkt in your face das Classic-Logo zu sehen ist, sondern so, dass man es nur erahnen kann und dass das halt glänzend ist. Und das wäre vielleicht noch eine Idee zur Art Classic-Logo oder das jetzt so ein bisschen als Anlehnung an das alte Classic-Logo.
Ja,
dass es ein bisschen dezenter ist.
Das ist eine schöne Idee, ja. Aber nochmal zurückzukommen auf unseren Autopodcast. Es gab mal in der Vergangenheit Autohersteller, die solche Lacke im Sortiment hatten. Mittlerweile gibt es das auch teilweise noch als Sonderlackierung. Aber die waren nicht unbedingt jetzt Standardprogramm, aber Sondermodelle gab es auch teilweise mit so einer Lackierung. Und da ist meine Frau mal ein Auto gefahren. Die Lackierung war auch nicht schlecht. Das war von Daimler damals auf einem 190er. Die sah auch gut aus, ja.
Ja, mein Vater hatte mal eine C-Klasse in Blau und je nachdem, wie sie stand, war es dann so grünlich, wieder so bläulich. Das war auch so eine Speziallackierung.
Ähnlich war das auch, ja. Mhm. Mhm. Ja, da fand ich damals sehr gelungen. Ob ich würde jetzt so heute keine Lackierung unbedingt haben wollen am Auto. Aber damals fand ich das echt gelungen und auch gerade für das Fahrzeug sehr passend. Ja.
Ja. Ja, also da gibt es ja verschiedene. Es gibt ja sehr dezente Flip-Flop-Lackierungen und es gibt ja so aggressive. Also das kommt auch immer darauf an, wie das umgesetzt worden ist. Also da muss man halt, da ist es auch schwierig, jeden Geschmack zu treffen.
Naja, wobei zuletzt habe ich einen Porsche gesehen, so ein Pink.
Oh. Aber der war ja wohl hoffentlich nur foliert und nicht lackiert.
Keine Ahnung, der ist mir ja nur entgegengekommen. Ich habe noch gedacht, um Gottes Willen. Keine Firmenbeschriftung oder so, weil da gibt es ja hier bei uns im Kreis auch die ein oder andere Firma, auch gerade mit so einem Zitronengelb, ja. Der fährt einen Hammer in Zitronengelb und ich glaube Mercedes in Zitronengelb mit der Firmenbeschriftung dann und dem Firmenlogo. Okay, lass ich mir gefallen. Ja, da weißt du auch, das Auto, ja, wenn das eine Firmenzulassung hat, ja, okay. Beziehungsweise, wenn es ein Firmenfahrzeug ist, okay. Ja, das ist nicht irgendwie so ein kleiner 3x3 Zentimeter Aufkleber irgendwo hinten, ja, der nicht auffällt, sondern das ist in your face, ja. Das ist ein Firmenwagen, okay, das kann er auch nicht ableugnen und das, da sagt ja auch kein Steuerprüfer irgendwie, das ist so offensichtlich. Aber wie gesagt, diese Farbe auf diesem Porsche. Und das ist ja auch kein Standardfarbton, ja, also.
Naja, also, solange es keine Lackierung ist, ist es ja noch okay, weil das kann man ja rückstandslos entfernen. Aber stell dir mal vor, der ist jetzt zum Lackierer gegangen, hat gesagt, mach mal.
Ja, oder so irgendwie ab Werk schon dann. Na okay, wem es gefällt, ja.
Ja.
Macht. Aber ich würde sagen, genug Auto-Podcast für heute. Machen wir mal weiter im Takt. Wir waren Apple-Event.
Apple-Event, ja, ja. Ja, da, wie gesagt, 10. September und wir können davon ausgehen, dass wir neue iPhones sehen werden und dass irgendwo in dem Naming auch ein Pro drin stecken wird, wie das jetzt so genau aussehen wird, ob wir wirklich die komplette iPhone 11 Pro Max sehen werden oder nur iPhone Pro Max etc., das ist fraglich. Aber ich gehe zu 99% aus, dass irgendwo ein Pro drinne stecken wird.
Ja, höchstwahrscheinlich wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du dein iPhone 11 hast, dein iPhone 11 Pro und dein iPhone 11 Pro Max.
Ja, oder sie gehen auch komplett weg von den Zahlen und machen nur noch iPhone Pro? R, iPhone Pro, iPhone Pro Max. Kann ja auch sein.
Nee, ich denke, ein R wird es nicht mehr geben.
Ja, da gab es ja auch Spekulationen, dass man beim R bleibt und dass man dafür die Namens, also die, durcheinander.
Die oder Zahlen wird aus dem R ein R.
Nee.
R.
Ja, R, ja. Ja, ja. Ja, also da gibt es die wildesten Spekulationen. Ich weiß es nicht, ob sie sich jetzt komplett von den Zahlen verabschieden. Keine Ahnung.
Nee, mein Tipp mittlerweile wäre iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Wobei mir das nach wie vor schwer von der Zunge geht.
Es ist sehr lang, sehr sperrig.
Ja.
Aber schauen wir mal. Genauso gab es ja Spekulationen, dass bei der Speichergröße die Einstiegsgröße 128 GB sein sollen, was ich begrüßen würde. Und wiederum habe ich heute wieder einen Screenshot gesehen von irgendeinem Analysten, der gesagt hat, nein, es bleibt so 64, 256, 512. Ja, das ist die Frage. Bin ich gespannt.
Kann man auch sein. Ich bin gerade überlegen, welche Speichergröße habe ich denn? Ich glaube 256, oder?
Das kann sein.
Ja, ich denke schon.
Ja, aber es wäre wirklich begrüßenswert, wenn sie die 64 rausschmeißen würden und als Startgröße 128 GB wäre.
Vielleicht schon bei den Pro-Modellen.
Schick. Möglich.
Ja. Das ist halt immer die Frage, was machen sie mit, die Gerüchte ist ja gerade bei den Pro-Modellen halt das Kamerasystem, was sie da neu machen wollen, was wird da kommen, wie groß wird die Speicheranforderung vielleicht auch sein für die Sachen, die du dann mitmachen kannst und sind da 128 dann quasi Oder wie schnell sind die gefüllt?
Ja.
Und würde es dann Sinn machen, bei den Modellen dann auf 128 zu gehen? Das könnte eventuell noch so ein Ding sein. Aber ansonsten, mein Gott, von meinen 256 sind auch, glaube ich, noch irgendwie 190 frei. Ja, also von daher.
Und wäre es nicht sogar sinnvoller zu sagen, Einstiegsgröße 128, mittlere Größe, zumindest bei den Pro-Modellen, mittlere Größe 512 und Topgröße 1 Terabyte. Ja gut, 1 Terabyte
habe ich auch bei den iPads. Kein Mensch braucht bei einem iPhone 1 Terabyte Speicher.
Wieso? Wenn du jetzt hier 4K-Videoaufnahmen machst, dann geht das.
Ja, oh mein Gott, bist du Martin Scorsese oder was und drehst deinen nächsten Film mit dem iPhone, oder?
Aber wenn du jetzt irgend so ein YouTuber bist, es gibt YouTuber, die filmen fast alles auf dem iPhone.
Ja, sollen sie machen.
Hier zum Beispiel der Kollege Technikfaultier, der macht sehr viel auf dem iPhone. Ich glaube, fast alles mittlerweile.
Hm? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Macht er das wirklich? Ja.
Er macht sehr viel mit dem iPhone. Also ich würde jetzt nicht sagen alles, aber er macht einiges mit dem iPhone.
Ja, der soll mit dem iPad machen. Hat er auch einen größeren Viewfinder?
Ja. Vielleicht macht er auch das. Das kann man ja nicht sehen, wenn er davor sitzt.
Ja, vielleicht mit dem nächsten iPad Pro, ja, weil da wird ja auch spekuliert, dass die bessere Kameras bekommen sollen.
Ja, Triple Cam, ja.
Von daher, vielleicht ist es dann soweit. Da siehst du die nächste Hollywood-Produktion ein paar iPads mit Rick und Peng.
Na, schauen wir mal. Ja, also man geht da ja von aus, dass jetzt auch noch ein zweites Event stattfinden wird. Das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, das ist sehr wahrscheinlich.
Ich will einen Mac Pro, nicht Mac Pro, ein MacBook Pro 16 Zoll, will ich sehen.
Ja gut, das ist ja sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird. Ja.
Ich will es aber jetzt.
Aber bist du denn im Markt für dieses Gerät?
Eigentlich nicht, das wäre mir zu teuer. Aber ich will es ja trotzdem sehen.
Naja, aber
ich will mit dem Apple Store spielen.
Wenn man das Ding doch erstmal sieht, dann hat man auch Begehrlichkeiten.
Ja, okay, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich dann doch so realistisch bin und mir sage, für das Geld
also spätestens
kaufe ich mir dann doch lieber eine neue Heizung.
Ich weiß nicht, ob du für einen Startpreis von 3.000 Euro
eine neue Heizung Startpreis bekommst. Nicht, aber Startpreis wird es ja nicht werden.
Ja gut, Topmodell wird dann wahrscheinlich bei 7.000, 8.000 Euro liegen.
Okay, die Heizung kostet wahrscheinlich dann trotzdem fast noch das Doppelte.
Ja, eben.
Je nachdem, was du halt dann machst. Ja.
Eben.
Aber Thomas, du kriegst doch auch schon so ein kleines Ding für 6.000 Anführungszeichen. Du kriegst schon eine Heizung für 6.000 Euro. Ja, ich kriege auch eine Heizung für 4.500 Euro, aber das ist nicht das, was ich hier im Haus haben will, beziehungsweise haben muss. Ja. Ich habe hier auch nicht irgendwie nur 40 Quadratmeter,
ja. Ja, sei froh. Jedenfalls, der Punkt ist ja der, wenn dieses Gerät rauskommt und wir gehen ja mal davon aus, dass eine neue Butterfly-Tastatur oder sagen wir mal, ich hoffe mal,
vieles neu.
Die Bezeichnung Butterfly streichen sie komplett aus ihrem Programm.
Sie nennen es dann, keine Ahnung.
The New Butterfly Technology. Ja, jedenfalls eine verbesserte Tastatur, die endlich auch wieder rock eine solid ist.
Sagen wir mal eine vernünftige.
Ja. Sie soll ja nur die Qualität haben, die sie vor der Butterfly
die wir schon Technik mal hatten.
Die wir schon längst hatten, weil da gab es ja keine großflächigen Probleme. Es gab Probleme, aber nicht in dieser Masse. Und spätestens dann, wenn diese ganzen Tests draußen sind und diese Tastatur ist wirklich stabil und läuft stabil, dann sind bei mir natürlich extreme Begehrlichkeiten geweckt, ganz ehrlich. Weil dann geht es mir nicht um das Gerät an sich, sondern es geht mir darum, dass man wieder ein verlässliches MacBook hat und wo man sich wirklich drauf verlassen kann und nicht jedes Mal, wenn man das Ding aufklappt und denkt, ja, wann geht denn jetzt die Taste kaputt? Wann klemmt sie denn jetzt? Bei mir funktioniert Gott sei Dank noch alles, aber...
Es wird wahrscheinlich auch sehr lange noch funktionieren.
Das hoffe ich. Aber man hat ja trotzdem jedes Mal Angst, wann geht's kaputt? Ist so. Und dann stehst du da. Ich habe in meiner Laptop-Tasche immer eine externe Tastatur.
Für diesen Fall, oder?
Ja, genau.
Oh, nee, Freunde.
Ja.
Nein.
Doch.
Nein.
Ist so. Ich nenne es paranoid, aber es ist so.
Du fährst doch auch nicht mit zwei Autos durch die Stadt. Es könnte ja eins kaputt gehen.
Deswegen fahre ich auch ein zuverlässiges Auto. Ja. Naja, aber es ist lästig.
Ja. Gut. Aber apropos Auto, bei mir am meinem Multifunktionslenkrad löst sich jetzt anscheinend, keine Ahnung, ob das. Also ich wüsste gern mal, wer diese Teile verbrochen hat. Also diese Taste, also das Design der Taste, beziehungsweise wie dieser Taste dann technisch auch hergestellt wird, weil anscheinend ist es ein beschichteter heller Kunststoff, ja. Weil du hast ja die Teile, wo halt ja die Beleuchtung durchscheinen muss, ja, damit ihr auch hier mit der Beschriftung in Anführungszeichen halt sehen kannst, was die Taste halt macht, ja, ist ja beleuchtet. Und wie, da löst sich jetzt dieses Schwarz von der Taste ab bei mir im Auto. Und ich noch so, what the fuck? Jeder Tastaturhersteller kriegt das mit seinen scheiß Keycaps besser hin, als ihr im Auto mit diesen, na, sorry, ja, aber das ist mir gerade noch mal so in den Sinn gekommen. Das darf doch nicht wahr sein.
War das diese Softlack-Oberfläche oder
was? Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ich muss da bei meinen Kollegen, bei meinen Kunststoffkollegen, die in der Autobranche tätig sind, in dem Bereich mal fragen. Es wird ja auch kein Kunde von uns sein, gehe ich mal davon aus. Ich wüsste nicht, dass wir einen Kunden haben, der für diese Automarke arbeitet oder zuliefert. Ja. Von daher, wie gesagt, wird es das wahrscheinlich nicht sein. Aber ich habe mich auch gefragt, Freunde, wie könnt ihr das machen? Das ist ja auch wieder mehr so die billigere Lösung, die ihr da gewählt habt, anstatt Entschuldigung. Kam mir gerade in den Sinn, musste mal raus. Nee, wie gesagt, da gibt's billig Keycaps, ja, die wesentlich besser halten, ja, beziehungsweise sind als diese Tasten gerade bei mir in meinem Lenkrad im Auto. Ja, das darf nicht wahr sein. Ja.
Und vor allen Dingen, da guckt man ja permanent drauf, wenn das jetzt, es ist ja.
Oh. Ja, ich habe zuerst noch gedacht, okay, da hast du irgendwie, als anfing, wie gesagt, mittlerweile ist es leider ein bisschen fortgeschritten. Ich weiß auch nicht, ob das eventuell mit der Hitze und mit der Sonneneinstrahlung zu tun hat. Aber da war das nur so ein kleiner Spot, ja. Und ich dann so, ja, okay, muss halt mal drüber wischen, Staub oder irgendwas. Ja, Pustekuchen, da löst sich wirklich diese Beschichtung, ja, löst sich da ab. Und ich so, ey, what the fuck, Freunde, ey. Mir kommt nur noch, keine Ahnung, deutsche Wertarbeit ins Haus. Beziehungsweise in die Garage, muss es ja heißen. Wobei, manche haben ihre Autos auch im Haus stehen. Ne? Hat man ja auch schon gesehen, ja.
Da, du kennst doch diese kleinen Piktogramme, die so eingestanzt sind bei den Lenkrädern teilweise. Also bei mir im Lenkrad war es damals diese Hupe, das Symbol der Hupe, das war einfach so eingestanzt. Das war jetzt nicht bedruckt, sondern nur gestanzt oder hervorgehoben. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen war das schief. Also die Tröte, also die Fanfare, die hat nach unten geguckt. Also und ich habe jedes Mal da drauf geguckt.
Ja, man, ja. Ja.
Denn Volkswagen gefahren hier, das Ding ist schief. Ja, vielleicht das Lenkrad sich nicht gerade eingebaut. Guckt da. Nö, richtig eingebaut. Tja, sagt er. Da müssen Sie jetzt wohl mit leben.
wo wir wieder bei dem Thema sind, was ist akzeptabel und was nicht. Ja.
Nö, da muss ich nicht mit leben. Ja, jedenfalls war das dann ein langes Hin und Her. Und ungefähr nach 3 Monaten haben die mir dann komplett einen neuen Airbag eingebaut, weil das Ding ist an einer Airbag-Platte und sobald du das Ding löst, jedenfalls bei dem Modell war es so, dass dann auch automatisch der Airbag kaputt gegangen wäre und es war halt so mit fest verbaut. Und da gab es eine riesen Eskalation und ja, da müssen wir extra hier Airbag und
das macht mir Bauchschmerzen, wenn du das erzählst. Ja. Ich will auch nicht wissen, was es bei mir ist. Also langsam regt es mich auch auf. Ja, weil es wird ja schlimmer anstatt, wie soll es auch besser werden, weil es wird ja immer mehr, was sich da an der Taste ablöst. Und ich habe auch schon gedacht, kannst du überhaupt dieses Ding, ja, oder was für ein Aufwand ist das bitte, das zu wechseln, ja? Und gibt es das dann überhaupt einzeln oder musst du da eventuell, boah, nicht so, ey, das darf alles nicht wahr sein. What the fuck, ey.
Ja, aber du. Mich würde das aufregen, ich würde es reklamieren an deiner Stelle.
Ja, ich werde jetzt deswegen nicht extra in die Werkstatt fahren, Aber ich muss halt im nächsten Mal wieder hin, ja, und dann wird das auf jeden Fall auch ein Thema. Und da bin ich mal gespannt, wie aufwendig das ist oder ob das hoffentlich so irgendwie machbar ist. Ja. Und nicht irgendwie hier, ja, muss ein neues Lenkrad drauf oder so. Weil das könnte ich mir heute bei den Herstellern auch vorstellen. Ja.
Das wäre möglich.
Boah, nee.
Naja, viel Spaß.
Oder ich gehe hin mit einem schwarzen Lackstift, ja, und male das gerade komplett zu. Ja.
Das siehst du aber auch.
Ja, aber nicht so deutlich wie jetzt das, was da abgeht.
Und allein, dass man es weiß, dass es nicht original ist und dass es halt quasi die Do-it-yourself-Lösung ist, das macht dann ja schon fix und alle. Also nein. Nein.
Nein. Nein.
Es geht nicht.
Ja.
Gut.
So, jetzt waren wir wieder gerade bei Autos. Wieder zurück zu Apple waren wir gerade, genau.
Apple, ja. Es sind erneute Hinweise aufgetaucht zu den Bluetooth-Trackern. Das hatten wir schon vor ein paar Monaten, dass die Dinger spekuliert worden sind. Und jetzt sollen da in einer internen Beta, die jetzt nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, also eine Beta für die Mitarbeiter, erneut Hinweise aufgetaucht sein, dass da wohl was kommen wird. Der Codename B389 soll es sein, der dafür verwendet.
C3PO. Ja,
genau, so ungefähr, der für die Diener verwendet worden ist. Und da gab es die wildesten Spekulationen. Das Interessanteste, was spekuliert worden ist, dass die Dinger austauschbare Batterien haben sollen, Knopfzellen. Und da ist mir jetzt spontan durch den Kopf gegangen, nee, das ist aber nicht Apple. Also es wird Apple nicht machen, das Ding jetzt aufschraubbar machen, was natürlich nachhaltig wäre und auch für den weiteren Betrieb und für den langjährigen Einsatz natürlich interessant wäre. Aber ich glaube, das macht Apple nicht. Was ich mir vorstellen könnte, induktives Laden.
Dann könnte ich mir eher noch die Knopfzelle vorstellen.
Wieso? Was würde jetzt dagegen sprechen, dass man spekuliert ja auch, dass die iPhones auf der Rückseite Energie abgeben können, also Reverse Charging, bidirektionales Laden, wie man so schön sagt. Und dann könnte man auch einfach so einen Tracker da drauflegen und das Ding am iPhone aufladen.
Nee, aber wie lange müsstest du den am iPhone liegen haben?
Ja, das geht ja schnell.
Alles über 5 Minuten kannst du haken.
Naja, du kannst ja auch zum Beispiel relativ schnell dein Pencil aufladen am iPad Pro. Das läuft ja auch über Induktion. Und das geht ja auch super fix. Also keine da sitzt Ahnung, ja auch kein riesen Akku drin. Ein paar Sekunden ist das Ding voll.
Ja.
Also ein, zwei Minuten ist das Ding voll. Das geht ja relativ zügig.
Du hörst mich meine Stirn in Falten legen.
Naja, aber so ein kleiner Bluetooth-Tracker, und es ist ja Low-Energy-Bluetooth drin, ne? Der braucht ja, erstens kann er ja keinen großen Akku haben.
Die Technik macht es ja auch wieder unnötig teuer. Okay, es ist Apple, aber trotzdem.
Naja gut, ich glaube nicht, dass das Ding unter 99 Euro kosten wird.
Wenn Apple ein Tracker?
Ja.
Nein, ja. Da Totgeburt.
Naja.
Sorry, also es ist Apple, aber das ist eine Totgeburt. Das ist ein Tracker, den du höchstwahrscheinlich irgendwann mal verlieren wirst, ist das zu teuer.
Naja, die Frage ist natürlich die, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Was wird Apple mit dem Ding, wird es quasi ohne zusätzlichen Dienst nutzbar sein? Weil es gibt ja zum Beispiel den Konkurrenten Tile hat ja diese Standardversion draußen, die ist, also die Standardfeatures sind kostenlos nutzbar, und wenn man dann diese Pro-Features haben will, muss man ja ein Abo abschließen, das kostet monatlich oder jährlich etwas. Ich kann es jetzt nicht sagen, was die dafür nehmen, aber das gibt bei Tile auch ein Abo-Modell für die Premium-Features. Und wie wird Apple das machen? Wird das einfach mit in die Dienste mit einfließen und holen die dann quasi die Marge am Hardware-Produkt selbst raus und die ganzen Premium-Funktionen sind einfach mit dabei? Oder machen die das Produkt vernünftig vom Preis und ziehen sich dann was über irgendwelche monatlichen Abos?
Nein.
Ja, wie nein?
Keine Abos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein kostenpflichtiges Abo draus machen. Außer sie hätten irgendwelche Pro-Features, die sie zusätzlich zu dem Tracking noch verkaufen wollten. Und mit der installierten Basis an Geräten draußen denke ich nicht, dass sie da irgendwie für einen Fünfer im Monat extra nochmal diese Funktionalität verkaufen würden. Die verkaufen dir den Tracker und damit hat sie es.
Ja, okay. Und ja, da muss man halt überlegen, was kann der Tracker, was macht er?
Die Frage wäre halt, klar, du könntest natürlich auch überlegen, wenn du hingehen würdest und gerade diese Premium-Funktionen in Anführungszeichen anbieten würdest, wie zum Beispiel jedes draußen befindliche iOS-Gerät kann diesen Tracker oder die Meldung deines verlorenen Gegenstands oder deines Trackers zu dir halt geben mit der Position, wo er das letzte Mal gesehen wurde. Und wie gesagt, das kann man ja machen, ja, da hat ja Apple das schon mal vorgestellt, gerade mit dieser Tracking-Funktion, die ja anonymisiert über quasi Geräte dann gemacht werden kann, die nicht dir sind.
Ja, und diese Cloud-Geschichte, und dieses...
Das wäre halt so ein Ding, wo du sagen würdest, okay, das ist ein gewisser Mehrwert.
Ja.
Ich als Field Traveler möchte oder wäre bereit, dafür nochmal einen Fünfer extra zum Beispiel zu zahlen. Das ist auch die Frage, wie weit wäre das halt im Diebstahlfall interessant? Würde das noch funktionieren, auch über das Zurücksetzen des Geräts zum Beispiel hinaus? Oder aber, wenn zum Beispiel die Uhr das unterstützen würde, könntest du damit zum Beispiel auch den Schulweg deines Kindes, wenn es eine Apple Watch trägt, zum Beispiel verfolgen? Und zwar unabhängig davon, dass es jetzt zum Beispiel hier per GPS beziehungsweise halt per LTE erreichbar ist, sondern dass wirklich, wenn der irgendwie auf dem Schulweg unterwegs ist und da sind, keine Ahnung, 3 iPhones von unterschiedlichen Leuten oder ein iPad mal oder auch ein Mac irgendwo, ja, der erreichbar ist, ja, per Bluetooth, dass man da den Weg eventuell verfolgen kann, ja, inwieweit das natürlich wieder mit Privatsphäre, bla bla bla, ja, also in Bezug auf das Kind, ja.
Ja.
Die Privatsphäre des Kindes, ja, in Bezug auf seine Eltern, nicht jetzt hier irgendwie Externe oder so, die das verfolgen können. Damit das wieder ein ganz anderes Thema, aber das muss dann, wie gesagt, muss man untereinander dann einfach wissen. Das wäre zum Beispiel auch wieder so ein Mehrwert an Feature, den man, denke ich, verkaufen könnte. Oder ist es eine Sache, die man zum Beispiel in das iCloud-Paket, ja, du kannst ja eh schon iCloud zusätzlich kaufen, würdest du das dann einfach in so ein Tier mit reinnehmen? Wäre auch eine Idee.
Das ist halt die Frage, wie Apple sich da aufstellt und die Frage ist halt auch, ob jemand auch dafür bereit ist, wenn jetzt das ein Abo-Dienst oder jetzt ein zusätzlicher ein Dienst, den man bezahlen muss, wäre, ob die überhaupt so viele Features anbieten können, dass da jemand Summe X für bezahlt. Das ist die Frage, ob das überhaupt abbildbar wäre. Aber diese Cloud-Funktion, die da ja kommen soll, dass wie gesagt alle aktiven Geräte dafür da sind, dein Gerät zu tracken oder das zu melden oder das zu detektieren, ja, das ist natürlich eine Funktion, die bei den Marktbegleitern so nie funktioniert hat. Teil hat das ja auch versucht zu etablieren, in den Markt zu bringen, auf ähnliche Art und Weise, aber aufgrund dessen, dass erstens mal nicht so viel installierte Geräte am Markt waren, von den Produkten hat das daran schon gescheitert. Und
die Apple-Produkte sind natürlich über ihre App gelöst, gell? Jeder Teilnutzer,
genau,
der die App hatte und bei der hat halt ein Teilgerät, oder ein Teilgerät konnte sich da irgendwie bemerkbar machen und du, genau, hast dann die über das Netzwerk dann, oder über die Teilcloud hast du die, glaube ich, die Info dann zu dir aufs Gerät gekriegt, ja.
Genau.
Da hast du natürlich bei Apple den Vorteil, wenn es im OS drin ist, solange jemand sein Bluetooth anhat und die Berechtigung der abgegeben hat, könntest du das eigentlich im Hintergrund laufen lassen, ja.
Ja, und du hast auch bei Apple halt die größere Basis von Geräten, ganz klar, ne?
Ja. Ja, aber ich denke trotzdem, dass das eine Sache wäre, für die sie kein extra Geld nehmen würden. Ich denke, das wäre auch wieder mehr so ein Verkaufsargument, gerade einmal für den Teil, für das iOS-Gerät, ob jetzt iPhone oder iPad. Denke ich mal, wäre das halt einfach so ein weiteres Feature, ja, was verfügbar ist bei dem Gerät, wenn du es kaufst. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass Apple dafür extra Kohle verlangen würde. Das ist einfach wieder mehr so ein Feature, ja, was eventuell den Verkauf der Hardware dann einfach generiert oder eventuell mit in die Überlegung halt des Interessenten bringt, okay, das ist ein Feature, wie zum Beispiel jetzt gerade auch hier so Schulweg, ja, Kindertracking, wo du dann sagst, okay, dann ist das eben vielleicht anstatt einem iPhone für einen Tausender, kriegt das Kind halt die Apple Watch. Ja.
Ja.
Wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding und dann hast du das halt quasi so im Kaufpreis quasi drin. Aber könnte ich mir vorstellen, ja.
Möglich. Ja, und dann gab es noch ein paar Hinweise, die auch mittlerweile sich wieder so ein bisschen relativiert haben. Es gab ja diese Screenshots, die jetzt durchs Internet gegangen sind, wo man ein Piktogramm oder ein Icon einer AR-Brille gesehen hat. Mhm. Das hat man in der MyFind-App gesehen. Und da haben viele daraus interpretiert, oh, das könnte, wir werden eine AR-Brille sehen, weil wir dieses Logo da gesehen haben. Ja, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das nichts anderes war, um das Suchen der Geräte, also besser gesagt, das hört auch zu diesem Bluetooth-Gerücht dazu, also zu diesem Bluetooth-Tracker dazu. Wenn man nämlich dieses Ding anklickt, dieses Icon anklickt, dann öffnet sich quasi das Augmented Reality Geschichte und wenn man jetzt sich in der Nähe befindet, wo man was verloren hat oder wo das Teil liegen könnte, dann geht man mit der Kamera über diese Stelle, also wenn man schon sehr nah dort dran ist und dann wird dann halt eingeblendet im Display, wo das Ziel ist oder wo es liegen könnte und das ist nichts weiter als eine AR-Suche, die in der MyFind-App drin ist und das ist das Symbol für die AR-Suche. Es hat also im Moment relativ wenig mit einer AR-Brille zu tun. Das ist quasi die Geschichte hinter dieser AR-Brille als Logo in der MyFind-App. Ja. Dass dann alle gleich so abgehen und sagen, da ist eine Brille und tralala.
Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt selbst die Berichte nicht gesehen. Anscheinend gab es ein Entwicklerbild, der bei Apple intern rumgereicht wurde, wo es AR und auch gerade so Brillenfunktionen anscheinend gibt, ja, beziehungsweise so eine AR-Funktion nicht für Brille, sondern hier, wie hieß das, wurde von Google, wo du hier in so ein Pappding dein Telefon reinstecken konntest, oder gab es ja auch, glaube ich, von Samsung sowas, wo du dein Telefon in die Brille rein hast oder in so ein Gerät oder in so ein tragbares Ding reingesteckt hast hier und hattest dann hier deine AR-Funktion oder VR ist es ja. Deine VR-Brille quasi mit dem Telefon dann gemacht. Da gab es oder wurde anscheinend so ein Entwicklerbild geleakt war es Mac Rumors oder so. Wobei, ja, mein Gott, was testen die nicht alles? Ja, da sind wir wahrscheinlich noch Jahre davon entfernt. Ja.
Naja.
Wenn überhaupt, vielleicht stellt sich auch beim Testen raus, es macht keinen Sinn. Ja. Und dann kommt nie was.
Naja,
oh.
Das ist, wie gesagt, das war eine interne Bild und
genau.
Da hat man das herausgelesen, genau wie man jetzt prognostiziert hat, weil man in dieser Bild auch gesehen hat, dass es Sleep Tracking geben soll für die Apple Watch mit dem Codenamen Bed in Time oder gab noch einen anderen Codenamen, der sich Burrito nannte, war kurioser, noch kurioser.
Burrito?
Oder Burrito. Burrito, ja. Und das Ganze... Und das Ganze soll dann quasi auch bei älteren Apple Watches funktionieren, nicht nur bei der neuesten Generation,
also
bei der 4er. Soll es angeblich, ja. Und man hat auch gesehen, dass es angeblich Hinweise oder Hinweis-Screens gab, wo man gesehen hat, dass der Nutzer seine Apple Watch mindestens auf 30% Akkustand haben muss, damit er dann ein zuverlässiges Sleep-Tracking realisieren kann. Also das sind so die neuesten Gerüchte. Bin ich sehr gespannt. Sleep Tracking ist ja schon so lange in der Gerüchteküche, solange es die Apple Watch gibt. Es wird jetzt ja mal Zeit, dass es kommt irgendwo, ne?
Ja, vor allem hat es die Gerüchte ja gehabt, nachdem Apple die Firma gekauft hat. Die genau. Frage ist halt wirklich, wird es als Software-Update kommen, was man sich ja eigentlich auch für die, zumindest mal für die 4er jetzt noch wünschen würde, oder ist es halt ein 5er-exklusives Feature? Ja, weil das Ding wird auf jeden Fall auf die Batterielaufzeit draufschlagen. Und die Frage ist halt, inwieweit können sie über ein Software-Update bzw. finden Sie da noch Möglichkeiten, eventuell Batterie einfach einzusparen? Mhm. Oder sind Sie oder wird es ein Fünfer-exklusives Feature vielleicht sein, weil Sie da an der Batterie noch optimieren konnten? Man wünscht sich natürlich, dass es für die älteren Geräte auch noch kommt, wenn auch nicht vielleicht bis zur ersten runter, aber zumindest mal, dass die Vierer es noch bekommt. Ja.
Ja, da kann man gespannt sein, was da passiert. Und
sind wir aktuell bei 4?
Series 4, ja.
Ah, okay, gut.
Ja, nicht ja. Das man hat ja auch gemunkelt, dass die 5er gar nicht so ein großes Update bekommen wird, sondern dass es da nur verschiedene Updates, Material-Updates geben wird, sprich Titanium und ja. Keramik.
Aber ja. Müssen sie groß was jetzt an der Uhr wirklich updaten, ist die Frage. Ja, vielleicht mal ein bisschen schneller oder so, aber das Einzige, was man sich wirklich wünschen würde, ist doch längere Akkulaufzeit. Das oder sagen wir mal, das, was man so als offensichtliches Feature sich wünschen würde, ist einfach längere Akkulaufzeit. Dass du die Uhr wirklich vielleicht 2 oder 3 Tage ohne nachzuladen einfach tragen kannst, ja.
Längere Akkulaufzeit ist für jegliches Gerät interessant.
Ja, aber gerade bei der Uhr ist es ja interessant, weil du momentan ja vielleicht 1,5 bis 2 Tage durchkommst. Also garantiert 2 bis 3 Tage oder sagen wir mal so 3 Tage, eventuell länger, je nach Anwendung, wäre natürlich schon wünschenswert. Ja. Je länger, umso besser. Auch ein Always-On-Display wäre ja nett. Wobei, da kann man, glaube ich, auch mit leben, wenn es nicht so ist, weil man guckt ja nicht 24 Stunden auf die Uhr. Ja. Von daher, ob es jetzt always on sein muss, ja, okay. Ich würde mir aber auf jeden Fall halt, wie gesagt, mehr Akkulaufzeit definitiv wünschen. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht Third-Party-Watch-Faces. Aber ich glaube, bis das kommt, wird es noch länger dauern.
Da sind wir schon bei Apple Watch 12 oder 13. Mhm. Naja. Schauen wir mal. Aber die nächste Nachricht, die hat mich ja persönlich vollkommen aus den Socken gehauen. Freie Werkstätten bekommen die Möglichkeit, Apple-Produkte zu reparieren. Oder besser gesagt, die Möglichkeit, dass man jetzt Ersatzteile beziehen kann, direkt von Apple. Das heißt, man muss sich online zertifizieren. Bei Apple, das Ganze ist kostenlos. Das heißt, man muss ein kurzes Frage- und Antwortspiel durchgehen. Man muss sich da kurz über die Fähigkeiten, die man hat, oder die Kenntnisse muss man kurz kundtun. Also Frage- und Antwortspiel nehme ich mal an. Das wird jetzt nicht großartig ein riesen Zertifizierungsprogramm sein, weil erstens ist es kostenlos und ich gehe davon aus, dass das ein relativ softes Zertifizierungsprogramm sein wird. Ist zwar eigentlich nicht Apple-like, normalerweise sind diese ganzen Sachen schon relativ streng und die wollen da schon einiges wissen, aber in dem Fall gehe ich da mal von aus, dass das jetzt nicht so hochgehängt ist. Und ja, das ist jetzt sehr überraschend gekommen, in meinen Augen, freie Werkstätten. Also alle diejenigen, die letztendlich einen Gewerbenachweis haben oder ein Gewerbe führen und die in der Computerbranche tätig sind, können sich da anmelden. Allerdings im Moment nur in den Staaten, nach Europa oder nach Deutschland wird es zurzeit nicht kommen. Und man kann quasi auf Original-Apple-Ersatzteile zurückgreifen. Nicht nur Apple-Ersatzteile, sondern auch Dokumentationen, Werkzeuge. Was gab es noch? Werkzeuge, Dokumentation. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Und auch die Geräte, die dafür zuständig sind, zum Beispiel auch einen Home-Button oder Touch-ID wieder an das Gerät anzumelden oder wieder mit dem Gerät zu verheiraten oder der Hauptplatine zu verheiraten. Alles diese Produkte, die kann man da jetzt beziehen nach der Zertifizierung. Ich bin sehr gespannt, wie das ablaufen wird und vor allen Dingen, was die Geräte, die man da halt benötigt, speziell die ganzen Werkzeuge, was die so preislich ausmachen, das wird teilweise nicht ganz günstig sein.
Ja.
Hat mich sehr überrascht.
Ja.
Wen haben wir es zu verdanken? iFixit, die haben ja so in den Staaten so extrem Druck gemacht auf Right to Repair und auf den ganzen Kram. Ich denke mal, das wird auch ein Auslöser sein, aber jetzt nicht der
Ich
Hauptgrund.
denke mal, dass die im Raum stehende Gesetzgebung dazu auch ein Ding ist, ja.
Ja.
Der Druck, der einfach da ist und die Frage ist halt, auf was will sich Apple in Zukunft da eventuell auch mehr konzentrieren? Wenn du natürlich hier gerade so kleine Reparaturen aus deinem eigenen Laden vielleicht raushalten kannst, oder Leute, wie gesagt, dann zum, keine Ahnung, zum Shop ihres Vertrauens dann einfach gehen, hast du natürlich auch wieder mehr Reserven frei für anderes. Klar, jetzt können die Reparatur und das Geld mitnehmen, aber die Frage ist ja auch, was bleibt da für Apple unterm Strich hängen und machen sie mit was anderem nicht das bessere Geschäft. Und es ist natürlich auch gute PR.
Ja, auf jeden Fall. Und
Wahrscheinlich noch mehr als ja.
es war auch sehr überraschend, dass das jetzt das passiert ist. In meinen Augen, das konnte man jetzt nicht so absehen.
Nee,
Es gab
das
ja
kam jetzt recht überraschend, ja.
schon mal so ein paar Probehändler in den USA, die man den Zugang zu Ersatzteilen recht leicht gemacht hat. Die waren in so einer Art Beta-Phase, was man jetzt im Nachhinein rausgehört hat. Aber trotzdem war es sehr überraschend, ganz, ganz ehrlich. Ich finde es gut, ist auch ein, denke ich, was man jedenfalls so von den Statements gelesen hat oder von der Pressemitteilung oder von dem Anmeldeprozess, liest sich das in der Theorie sehr gut. Wie das natürlich in der Praxis aussehen wird und wie gut das dann funktionieren wird, das wird sich dann erst rausstellen. Aber allerdings ist es natürlich auch für Apple eine positive Geschichte, weil sie haben weniger halbseidene Geräte dann im Umlauf. Wie soll ich das jetzt sagen? Mit irgendwelchen Batterien, die nicht auf der Qualitätsstufe sind wie die Original-Apple-Batterien, sondern sie ermöglichen wirklich der breiten Masse den Zugang zu hochwertigen Apple-Ersatzteilen und der Schrottfaktor von diesen iPhone-Doktor-Geräten, die da so im Umlauf sind, der ist jetzt relativ gering. Den wird es zwar auch noch geben, aber mit dieser Aktion ist es einfach, sind einfach bessere Geräte dann nach der Reparatur im Umlauf oder mehr bessere Geräte nach der Reparatur im Umlauf. Also die Chance ist da relativ hoch. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gut, dann noch zwei Themen, oder besser gesagt ein Thema und ein Gadget und dann sind wir durch. Kommen wir zum Thema E-Mobility. Die Firma Bosch hat in Kooperation mit einem schwedischen Hersteller von Kinderwagen, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, deswegen versuche ich das zu umgehen.
Link ist in den Show Notes.
Link ist in den Shownotes, aber das Modell kann ich aussprechen. Das Modell nennt sich e-Stroller. Ich habe es mir hier extra notiert. Ah, da ist es. NXT 90E. Das klingt wie ein Motorrad irgendwie, aber es ist nur ein Kinderwagen. Und dieser Kinderwagen hat
Der
quasi,
kostet so viel wie ein Motorrad.
Kommt drauf an, ja. Ja, ein kleines, günstiges, gebrauchtes Motorrad bekommt man da schon für, ja. Jedenfalls hat dieser Kinderwagen einen elektrischen Antrieb. Der Antrieb funktioniert natürlich nur, wenn ich den Kinderwagen auch selbst schiebe. Also er fährt jetzt nicht von alleine, um Gottes Willen. Er funktioniert nur dann, wenn ich das Ding auch selbst anschiebe.
Ja, ist eigentlich auch schade. Normalerweise müsstest du über eine App die Route programmieren können und dann
Ja.
schickst du den auf Tour.
Sicherheitsgründen, oh Gott, ja. Ich glaube, das käme durch keine Instanz durch, das Ganze.
So einmal um den Block.
Einmal um Block, einmal Gassi gehen, aber gut, mit
Genau.
dem Kind geht man ja nicht
Genau,
Gassi.
den Hund kannst du auch noch dran. Ja? Dann hast du zwei Fliegen mit
Ja.
einer Klappe erledigt.
Ja. Und das Ding hat jedenfalls zwei Motoren, die sind von Bosch und das Ding wurde auch in Kooperation
Wie?
mit
Kein
Bosch entwickelt.
Allradantrieb.
Kein Allradantrieb, nee, nee.
Ist ja auch
4WD.
nicht von Audi, ja? Ist ja kein Quattro.
Ja, Quattro. Ich sehe noch die Werbung, da fährt da irgendwie diese Sprungschanze hoch, der Kinderwagen hier, diese
Ah, ja, genau.
Skisprungschanze.
Obwohl, da gab es, glaube ich, schon einen Fahrradhersteller, der mit seinem E-Bike eine Skischanze hochgefahren ist. Gab es, glaube ich, auch, ja.
Oh, runterfahren ist einfacher.
War, glaube ich, auch ein Bosch-Motor.
Jedenfalls, es klingt jetzt ein bisschen absurd, dass jetzt sowas auf den Markt kommt. Aber wenn ich mir überlege, wie manche Leute mit Kinderwagen oder umgehen, in Anführungsstrichen umgehen, wie sie manche Leute Kinderwagen verwenden in Form von Lastenwagen und das Ding noch beladen mit Einkäufen und sonstigen Kram. Also da ist das Kind quasi das kleinste, was untergebracht werden muss, sondern sämtliche Einkäufe werden dann auch dran gehängt und unten reingepackt und dann hat man natürlich auch ein gewisses Gewicht und wenn man dann noch einen Berg hochschieben muss, kann das mit so einer Unterstützung schon von Vorteil sein, ist meine Meinung. Ob das jetzt unbedingt Not tut, ist eine andere Sache, aber jetzt so ein Szenario halt, wenn man so einen vollgeladenen Kinderwagen hat, mit Einkäufen etc., denke ich, könnte es ganz praktisch sein. Ob sich das durchsetzen wird, ist eine andere Sache. Allein schon, wenn man sich den Preis anguckt, der liegt derzeit geschätzt, nicht geschätzt, sondern angegeben vom Hersteller, je nach Ausstattung zwischen 2.000 und 2.500 Euro. Ja, obwohl es gibt Kinderwagen, die kosten auch ohne Antrieb so viel Geld. Ja, von daher
ja,
muss man gucken. Ja. Das Ding wird bestimmt im Prenzlauer Berg Riesenabsatz finden.
Ja, Riesenabsatz ist die Frage, aber da wird es definitiv welche geben, die gerne zugreifen. Und gerade, du hast ja eben schon angesprochen, je nachdem, es gibt ja auch diese Stehboards fürs Zweitkind, was du bei so Dingen noch montieren kannst. Wäre das eventuell... oder wird es die Sache auf jeden Fall oder das Elternleben einfacher machen?
Das ist richtig, ja.
Ja. Die Frage ist echt, wie stark ist der Motor? Wenn ich mich da auf dem Board noch hinten dran stelle, kann es uns beide dann ziehen?
Das glaube ich nicht.
Das wäre echt die Frage.
Das glaube ich nicht. Aber es sind ja halt zwei Motoren, aber du kannst natürlich auch zwei schwache Motoren einbauen, das
ja, hat jetzt nichts damit zu tun. Die Frage ist ja, wie viel Kilo und welche Steigung würdest du mit dem Ding noch bewältigen können? Ne?
Ja, ja.
Ja.
Ja gut, auf Ideen muss man kommen.
Ganz klar. Ja, ja, ja.
Und die Frage ist natürlich auch, wie groß ist der Akku, wie die Reichweite etc.
Alles ja, okay, so, beim Gehen. Es ist ja auch vom Design her, was ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt ein Kinderwagen, wo du sagst, okay, der ist für Sportler oder fürs Joggen gedacht. Ja, so macht er ja keinen Eindruck. Von daher hast du, denke ich mal, wenn man vom normalen Gehtempo ausgeht, was du beim Kinderwagen schieben einfach hast, ja, entsprechend wird die Unterstützung sein. Das ist ja jetzt auch kein E-Bike. Ja. Da kommst du ja auch mit relativ wenig Akku wahrscheinlich sehr weit. Ja. Also, sagen wir mal weit in Bezug auf, was läufst du denn für Strecken im Kinderwagen in der Regel. Ja.
Mhm. Hast du recht. Ja, interessant, ob sich das jetzt durchsetzen wird. Allein schon vom Preis her ist das natürlich auch ein Produkt für Leute, die jetzt nicht so auf den Cent gucken müssen, sagen wir es mal so. Ja. Ob das so der Durchschnittsverbraucher, ob das was für den Durchschnittsverbraucher ist, genau, das ist eine ganz andere Sache.
Mein Haus, meine Yacht, mein Auto, mein Kinderwagen.
Ja, ja. Gut, gut. Kommen wir zum Gadget, würde ich sagen, bevor wir jetzt noch weiter über Kinderwagen reden.
Mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Kinder. Oh Mann.
Irgendwann wird das so sein. Ne?
Ja. Okay, kommen wir zu was bitte?
Zum Gadget. Gadget-Organisation, Gadget-Management, besonders von Kleinteilen. Da bekomme ich immer wieder die Frage, was gibt es da für Möglichkeiten, das zu organisieren? Was ich eigentlich schon seit Jahren mache, ist entweder kleine Mesh-Beutelchen. Die sind immer ganz lustig, weil die sind transparent und man kann das auch nach Themengebieten ordnen. Oder so kleine Grid, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wie soll man jetzt dieses Produkt beschreiben? Du weißt bestimmt, was es ist, aber ja, das ist ein kleines Mäppchen, sage ich jetzt mal. Gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt so eine DIN A4 Größe, würde ich jetzt sagen. Und auf der Vorderseite sind ganz, 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 ganz viele Gummibänder vernäht. In verschiedenen Längen, quer, durcheinander, über das ganze Produkt rüber. Und in diese, in diesen Gummibänder kann ich...
Ich habe mal einen Link geklickt. Okay, ja, kenne ich.
Hm? Genau. Ja. Kann man per Audio relativ schlecht beschreiben, finde ich. Aber in diesen ganz, ganz, ganz vielen Gummibändern kann ich auch ganz, ganz verschiedene Gadgets in verschiedenen Größen einklemmen und festklemmen. Und dadurch, dass es natürlich weiches Gummi ist, gibt es auch keine Beschädigungen an den Geräten oder an den Gadgets. Das ist relativ soft gemacht und auch rutschfest gemacht und ist ein tolles Ding, um wirklich kleine Teile an einem Ort zusammenzuhalten, sprich Kabel, ein Pencil, ein Netzteil, eine externe Festplatte, eine Powerbank, das kann ich alles auf diesem Grid oder auf diesem auf diesen Gummibändern unterbringen. Und bei diesem Modell ist es zum Beispiel auch so, dass ich auf der Rückseite, da befinden sich bei dem Modell keine Gummibänder, auf der Rückseite befindet sich noch ein Reißverschluss, wo ich dann nochmal so kleine Unterlagen reinstecken kann, so eine Art Schreibmappe in Anführungsstrichen. Also da packe ich immer noch so ein paar Notizen rein. Und dann gibt es noch eine Lasche, ich kann das Ding auch irgendwo aufhängen. Speziell, wenn ich jetzt einen Rucksack habe und meine ganzen Gadgets auf dieser kleinen Mappe, auf diesen Gummibändern organisiert habe, kann ich das jetzt komplett rausziehen. Ich habe alle kleinen Teile auf einen Blick und die fliegen jetzt nicht im Rucksack umher. Und je nachdem, wo ich bin, kann ich sie auch positionieren, hinhängen und habe sie alle sichtbar und weiß, okay, da ist es und es fliegt jetzt nicht irgendwie rum oder ich kann auch nichts vergessen, sobald ich es immer wieder an dieses Grid hänge. Und das ist nach meiner Meinung die optimale Art und Weise, schnell Kleinteile zu ordnen, zu organisieren und auch schnell zum Beispiel von einem Rucksack ins andere zu wechseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich brauche jetzt heute einen Rucksack, morgen eine Notebooktasche, dann brauche ich halt nur dieses Grid rausnehmen und die Hauptgeräte rausnehmen und ich habe sofort alles umgepackt. Also es ist auch für Leute interessant, die öfter mal ihre Tasche wechseln, weil man hat alles separat, konzentriert, fokussiert auf einem Ort untergebracht. Und das ist nach meiner Meinung die optimale Lösung. Hier habe ich das Modell von der Firma Yoto verlinkt. Das ist auch das Gerät, was ich, oder das Gadget, was ich jahrelang schon im Einsatz habe. Es gibt so einen Quasi-Standard von, glaube ich, GridIT oder GridIT oder wie die Firma auch heißt, aber die kosten teilweise das Doppelt- oder Dreifache. Das sind so die, ist so die Firma, die es eigentlich etabliert hat, aber dieses Yoto-Produkt steht dem eigentlich nichts nach, nach meiner Meinung. Angefangen habe ich auch mit dem Grid, aber das war mir dann auf Dauer zu teuer. Ja, da bezahlt man wahrscheinlich auch nur den Namen. Und hier kostet das Einsteigermodell 14,59 €. Mhm. Ja. Und wirklich praktisch, finde ich. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Jo, dann würde ich sagen, haben wir das doch auch abgefrühstückt.
Jo. Hey, abgefrühstückt, apropos, ich habe Hunger.
Okay, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten.
Oh Gott, nein, sowas ist auch nicht gemeint.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, oder?
Ja, denke ich schon.
Okay. Bis dann. Dann würde ich sagen, bis dahin. Mach's gut.
Tschüss.